Wir haben uns dann da hingesetzt und der erste Satz war, das werde ich nicht vergessen, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht. Diese Person setzte sich dahin und sagte, das fällt mir jetzt echt nicht leicht. Und dann dachte ich so, jetzt sitze ich hier, werde wahrscheinlich als nächstes gekündigt. Und dir fällt das nicht leicht? Also bin ich jetzt hier derjenige, der es nicht leicht hat oder du? Und da war für mich klar, ich bin hier raus. Aber ich glaube, es ist der Umgang mit Zweifel. Die einen sagen dann, ich lasse mich davon übermannen und zweifle und verharre da in einer Untätigkeit. Oder ich sage jetzt einfach, es nützt ja nichts. Ich muss es jetzt einfach versuchen. Das ist auch in meinem Job, das habe ich jetzt auch in der neuen Tätigkeit den Leuten oft gesagt, wir müssen halt einfach die Frage stellen. Dann kriegen wir auch eine Antwort. Aber wenn ich keine Frage stelle, dann ist die Antwort auf jeden Fall keine, heißt nein. Und das ist die Erkenntnis dieses Jahres 2025. Ich bin meine eigene Marke mit meinem Namen und stehe für bestimmte Dinge, für eine Expertise, für Haltung, für eine Meinung. Und das ist das, was mein Asset ist. Das ist das, was die Leute wollen. Das ist auch das, wofür Leute dich am Ende, wofür Leute dir einen Job geben, weil sie genau das brauchen. Nicht nur wegen der Dinge, die du kannst, sondern auch wegen der Dinge, die du bist.
Hi und herzlich willkommen bei Merrill Deep Talk. Das ist der Podcast über Mut, Zweifel und echte Veränderung. Hier geht es nicht um perfekte Lebensläufe oder schnelle Erfolgsrezepte, sondern um Geschichten von Menschen. Geschichten von Umwegen, Entscheidungen und dem Leben dazwischen. In ehrlichen Gesprächen mit prominenten Persönlichkeiten spreche ich darüber, was Erfolg wirklich ausmacht, jenseits von Glamour und Erwartungen. Ein Ort zum Zuhören, Mitfühlen und Wachsen, ganz in deinem Tempo. Ein Raum für ehrliche Geschichten, die berühren und dich begleiten. Ich bin Merrill Deep und das ist Merrill Deep Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu mir. Einen Gast, den ich schon ein bisschen besser kenne und der auf der Podcast-Launch-Party von Merrill Deep war. Er war derjenige, der die Geburtsstunde dieses Podcasts miterleben durfte. Und wie du vielleicht mitbekommen hast, gab es an dem Abend ein Gewinnspiel. Er ist der glückliche Gewinner und ich bin noch viel glücklicher, dass genau ihn das Los getroffen hat, denn er ist eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Sein Name ist Tobias Hött und Tobias ist seit mehr als 20 Jahren in der Film- und TV-Branche unterwegs. Ursprünglich Kunstgeschichte studiert, fand er seinen Weg ins TV und war dort jahrelang für Castings zuständig. Was das genau bedeutet, wie es eigentlich hinter der Kamera zugeht, was es da alles zu tun gibt und wie Menschen überhaupt ins Fernsehen kommen und die Konzepte für dich auf den Bildschirm, das möchte ich heute erfahren. Aber abseits von TV und Showbiz geht es mir wie immer natürlich auch um den Menschen dahinter. Ein Mensch, der nach außen hin unglaublich erfolgreich ist und war und gleichzeitig mit Herausforderungen, wie wir alle, zu kämpfen hatte. Denn das Jahr 2025 war ein besonders hartnäckiges. Dazu aber gleich mehr. Jetzt freue ich mich erstmal total, Tobias hier zu haben. Herzlich willkommen, Tobi.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Du freust dich.
Ja, sehr. Ja, soll ich dir gleich ein Geständnis machen?
Ja, bitte.
Ich war noch nie in einem Podcast.
Wirklich?
Ja.
Das haben wir schon mal gehabt.
Das ist mein erstes Mal.
Oh, das ist unser erstes Mal. Wir ja, beide stimmt. Im gleichen Podcast.
Ja.
Wie schön. Noch nie?
Noch nie.
Und ist das gut?
Das weiß ich noch nicht, aber ich denke...
Hörst du denn selbst Podcasts?
Ja, tatsächlich ja. Ich mache das gerne auf Autofahrten. Ne? Man braucht ja immer so ein bisschen Zeit und da ist es im Auto eigentlich ideal, weil du hast da so eine 1,5-2 Stunden Zeit und kannst dich wirklich dann mal reinknien und dann mal 1-2 Folgen von Podcasts hören. Und das ist wirklich extrem spannend. Und ich habe natürlich auch deinen Podcast gehört, weil ich mich ja auch vorbereiten wollte.
Wow.
Für heute, ne? Damit ich auch weiß, was da passiert.
Ja, spannend. Das ist interessant. Du bräuchtest dich eigentlich überhaupt nicht vorzubereiten, denn dein Leben ist ja, wie es ist und die Geschichte. Nichtsdestotrotz super cool. Und ich fand das so witzig. Neulich sagte mir jemand, ja, ich muss ja gestehen, ich höre deinen Podcast immer beim Putzen. Und ich denke mir, Ja, wo auch sonst. Ich glaube, niemand, wirklich niemand setzt sich hin und hört ganz bewusst einen Podcast, sondern alle machen das nebenbei, beim Autofahren, beim Putzen, vielleicht nicht beim Arbeiten, aber bei irgendwas, beim Aufräumen, beim Joggen, spazieren gehen, wie auch immer. Aber wer setzt sich denn bitte hin und sagt, ich höre jetzt aktiv einen Podcast? Ich glaube, niemand macht das.
Glaube ich auch nicht. Ich mache das aber auch nicht mit Serien. Also ich mache immer irgendwas nebenbei. Also ich mache immer zwei oder drei Sachen gleichzeitig. Deswegen gucke ich auch sehr gerne Serien, die viele Staffeln und viele Folgen haben und die ich vielleicht auch schon kenne. Dann ist es nämlich gar nicht so schlimm, wenn ich mal zwei, drei Minuten aus dem Raum gehe, weil mir irgendwas eingefallen ist und kann dann direkt wieder einsteigen.
Witzig. Was guckst du denn zum Beispiel?
Ich habe zuletzt alle Folgen von Die Nanny geguckt.
Herrlich.
Das geht immer.
Ja.
Two Broke Girls. Ich mag aber auch oft mal ein bisschen Science Fiction, Raumschiff Enterprise, solche Sachen. Ich finde, bei Science Fiction ist das so spannend. Die Themen und Probleme sind ähnlich, aber das hat so eine schöne Distanz. Dadurch, dass das ein paar Jahrhunderte später ist, dann ist das irgendwie leichter verdaulich.
Ja, kann sein. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
Das ist so meine Erklärung, weil es gibt ja oft so Themen, wo ich dann denke so, also jetzt wieder so ein Krimi oder nochmal so ein Tatort, da ist dann schon wieder irgendwas, was mich irgendwie auch belastet, ne? Die Schlechtigkeit der Menschheit sozusagen. Deswegen brauche ich manchmal sowas, wo ich das einfach so nebenbei weggucken kann, ne? Dass einfach so ein bisschen Sound im Hintergrund ist, vielleicht auch ein bisschen Bild.
Spannend. Ich glaube, ich würde das bei Serien nicht schaffen, weil ich bin so Typ, also jetzt nehme ich mit einem Bügeleisen vor einer Serie, dann gibt's nur zwei Szenarien. Ich vergesse zu bügeln und schaue die Serie oder ich bügel und check nicht, was da gerade läuft.
Das müsste
ganz abgesehen davon, wer bügelt heute eigentlich noch, aber ich behalte das bei. Du weißt, ich bin eine Grande Dame.
Ich bügle auch und dann gucke ich natürlich auch was und da bleibe ich dann auch dabei. Das liegt ja in der Natur der Sache, ne? Aber ich versuche das auch zu minimieren. Aber wenn man ab und zu mal ein Hemd trägt oder es gibt auch diese T-Shirts, wo innen drin dieser Rand immer sich so hochrollt
und ich hasse das.
Und dann gehe ich da immer mit dem Bügeleisen drüber. Das muss sein, sonst ist das den ganzen Tag total nervig.
Ja, ich bin voll bei dir. Wahrscheinlich lachen sich gerade ganz viele kaputt, aber ich bin bei dir. Es gibt Dinge, die müssen gebügelt sein und ehrlich gesagt, man sieht das auch da draußen in der Welt, ob jemand gebügelt hat oder nicht. So, das ist das Statement des Tages.
Es muss manchmal sein.
Genau. Schön, dass wir uns da einig sind. Okay, erstes Geständnis ist raus. Du warst noch nie in einem Podcast. Hör mal, irgendwann ist immer das erste Mal. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich war noch nie im Fernsehen. Das stimmt gar nicht. Ich war schon im Fernsehen tatsächlich. Kann ich gar nicht sagen. Aber es gibt noch ein Geständnis. Offensichtlich sehe ich schon, du bist hier mit so einer Flasche angeschlichen gekommen heute. Also, was hast du denn mitgebracht?
Ja, es gibt jetzt noch eine Premiere sozusagen, weil wenn ich das richtig gesehen habe, gab es bisher in diesem Podcast noch nichts zu trinken.
Es gab Brot.
Brot.
Der liebe Linus hat mir ein Brot gebacken. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil selbstgebackenes Brot, Liebe geht sowieso durch den Magen, ne? Das war auch noch fantastisch. Harte Kruste, weicher Kern. Wir haben bis heute leider den Deal, dass ich eins zurückbacken muss. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Grüße gehen raus, lieber Linus. Aber er brachte Brot mit. So, und genau, du hast recht. Noch niemand hat hier Flüssignahrung mitgebracht.
Das wirst du auch bei mir nicht bekommen mit dem Brot. Ich habe nie Brot gebacken. Ich habe auch in der Pandemie nicht angefangen. Ich habe auch kein Bananenbrot gebacken. Nein, ich habe immer gesagt, andere können das besser. Deswegen habe ich was zu trinken mitgebracht.
Und du bist unter die Winzer gegangen.
Nicht ganz. Das ist ein Cremant von einer Freundin, von der Anna Reimann. Die hat ein Weingut an der Saar. Und das ist, ich sag immer, meine Hausmarke sozusagen.
Deine Hausmarke?
Also es ist ein Cremant, in dem Fall vom Riesling. Das ist also ein Getränk, das wird wie Champagner hergestellt, aber ist eben aus dem Saarterroir und das ist ganz, ganz köstlich.
Du hast es auf jeden Fall wunderbar verkauft. Es wird wie ein Champagner hergestellt, danach waren meine Ohren schon taub, ich war schon da hängen geblieben und ich habe schon gekauft sozusagen. Ich dachte ja mal, ich bin ein seriöser Podcast, hier wird kein Alkohol getrunken, zack, bringt der erste Gast ein Fläschchen mit. Naja, so sei es, ihr Lieben, Prost auf euch, auf dieses Gespräch, lasst den Korken knallen.
Naja, es ist ja kein Alkohol, es ist Cremant.
Du hast so recht. Ich sag mal, 2026 kann losgehen, das hört sich fantastisch an. Und ich habe rein zufällig auch zwei Gläser hier stehen.
Na, so ein Zufall.
Das sind übrigens Champagnerschalen, wollte ich nur mal sagen.
Das passt sehr gut. Sind ja wieder ganz, ganz angesagt. Alle wollen Champagnerschalen haben.
Ja.
Früher wollte keiner sie haben, dann ist es aus der Mode gekommen und jetzt fragen alle danach.
Es ist aus den 20ern, oder? Ich glaube,
mindestens.
Ich glaube, Ich glaube, Champagnerschalen sind 20er. Für mich ist es immer The Great Gatsby auf jeden Fall.
Absolut,
mit Leonardo.
Ja.
Und einfach auch schön.
Ja.
Sektgläser haben manchmal sowas Schnödes.
Vielen Dank.
Bitte, ich glaube, früher, ja, ich danke dir.
Früher hat man, glaube ich, gesagt, dass man das nicht so gerne mag, weil das Bouquet so schnell verfliegt, weil es so offen ist. Deswegen hat man diese Flöten gehabt. Aber so lange dauert es bei uns ja eh nicht, ne?
Ich danke, dass du es mir aus dem Mund nimmst.
Zum Wohl.
Cheers, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank.
Ach, lecker.
Sehr gut, ich halte das mal
lecker,
hier.
Sehr lecker, tatsächlich.
Ne?
So, ja, halt das gerne. Wird ja nicht allzu lange brauchen, bis du es leer hast. Sag mal, du, das ist deine Haus-Sektmarke oder Cremant-Marke. Du sagtest schon von der Saar. Ist das auch deine Heimat? Wenn ich richtig gesehen habe, kommst du aus Trier.
Genau, das ist nicht an der Saar, das ist an der Mosel, aber
genau.
Das ist praktisch um die Ecke. Und genau, ich bin gebürtig aus Trier. Ich habe auch da studiert. Und dann musste ich irgendwann wegen meines Nebenfaches Medienwissenschaften ein Praktikum machen. Und ich hatte damals einen Freund, der hat schon bei einer Fernsehproduktionsfirma hier in Köln gearbeitet. Und das war so Anfang 2000er. Und dann dachte ich, ich frage da mal wegen eines Praktikums. Und da habe ich mich dann auch vorgestellt. Und dann sagte die Kollegin, ja, klar, können wir machen. Und 3 Monate. Und dann sagte ich so, 3 Monate, das sind die ganzen Semesterferien. Ich muss ja nur 6 Wochen nachweisen. Und dann sagt sie, ja, aber unter 3 Monaten geht da nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, nö, dann mache ich das nicht. Und dann sagte sie beim Rausgehen, du kannst aber auch als freier Mitarbeiter anfangen. Und dann sagte ich, was sind da der Unterschied? Und dann sagte sie, ja, dann machst du eigentlich dasselbe, aber da bekommst du dann Geld dafür. Und dann sagte ich, ja gut, dann mache ich das.
Kleiner Unterschied. Ja, ja, genau.
Und dann rief die tatsächlich 14 Tage später an und wiederum eine Woche später bin ich dann mit dem Freund und einer Kollegin, die ich tatsächlich letzte Woche nach über 20 Jahren wieder getroffen habe zum Mittagessen, auf Castingtour gefahren, nach Stuttgart war das, glaube ich. Und dann haben wir dann damals ein ganzes Wochenende für eine Quizsendung Castings gemacht. So. An 8 Terminen, 4 Termine pro Tag. Und das war extrem spannend. Ich habe ja noch studiert und dann konnte ich Geld verdienen und konnte dann immer auch durch Deutschland reisen. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. So.
Ganz kurz, jetzt bist du mitten reingesprungen, lieb ich ja sehr. Sag mal ganz kurz dein Background. Du hast Kunstgeschichte studiert, das ist erstmal nicht Film und Fernsehen. Dann hast du im Nebenfach Medien.
Ich hab Kunstgeschichte studiert und hab auch noch Archäologie, klassische Archäologie studiert. Und dann sagte meine Mutter damals zu mir, willst du nicht noch was anderes machen, so ein zweites Standbein, sowas wie Medienwissenschaften? Und dann sagte ich so, naja gut, ich kann das ja mal noch dazu nehmen.
Okay, Subline ist klar, Junge, mach was Ordentliches, weil du wirst sonst keinen Job bekommen.
Mhm. Das war, glaube ich, der Gedanke. Sie hat das nicht ausgesprochen, aber so ist es dann gekommen. Naja, und über dieses Praktikum bin ich dann ja auch da reingerutscht und habe meine kunsthistorischen Projekte immer nur nebenbei gemacht und bin tatsächlich dann nach dem Studium auch meiner Nebentätigkeit dann treu geblieben. Das ist dann meine Haupttätigkeit geworden.
Was für ein Casting war das, als du direkt am Anfang in der freien Mitarbeit damals mitgegangen bist? Weißt du das noch?
Das war, glaube ich, also es war eine Quiz-Sendung und ich meine, es war dieses Quiz mit Christian Clerici. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Es war eine Quiz-Situation one-on-one. Das müsste das gewesen sein. Es kann aber auch eine andere Quiz-Sendung gewesen sein. Das waren damals wahnsinnig viele. Und dann ist es ja, sag ich mal, richtig losgegangen, als dann ein paar Jahre später die Casting-Sendungen kamen. Ne? Die großen Formate, wie man sie alle kennt, Talente, Sänger und so weiter. Dann ging es irgendwann mit Dating weiter und allen möglichen anderen Formaten. Und ja, so gingen dann die Jahre ins Land und ich habe immer weitergearbeitet.
Hol mich da mal kurz rein. Das heißt, witzigerweise bist du schon direkt mit Castings gestartet in deinem Berufsleben und das sollte sich dann, das wissen wir heute, die ganzen nächsten Jahre, Jahrzehnte durchziehen.
Ich bin dieser Tätigkeit treu geblieben. Im Casting war das zumindest früher immer so, das war immer ein Einstieg. Ne? Da brauchte man viele Leute, die das konnten. Du musstest kommunikativ sein, du musstest dich für Menschen und ihre Geschichten interessieren. Es war aber auch immer ein Einstieg. Das heißt, die Leute sind oft weitergezogen. Ich habe das aber immer weitergemacht, weil ich das einfach immer total toll fand, weil das völlig unerschöpflich ist.
Das ist, ja, ich versuche da so reinzukommen und auch für die Zuhörenden oder auch Zuschauenden. Was heißt denn Casting? Also Sprechen wir von bis, also das können Quizshows sein, das kann sein, wie Deutschland hier nach anscheinend neuen Supersternchen sucht, das kann aber auch, das kann ein Promi-Format sein oder was? Also geht es drum, Casting von bis oder sind es diese klassischen Casting-Formate von wegen, jeder deutsche Bürger, Bürgerin kann sich bewerben, weil irgendetwas gefragt ist oder wie ist das?
All das, all das. Also es gibt ja grundsätzlich die Unterscheidung von fiktional und non-fiktional. Ne? Also fiktional ist, wenn jemand in einem fiktionalen Projekt mitspielt, wie zum Beispiel ein Tatort, ne, wo jemand besetzt wird, der eine Rolle spielt, ne, dann spielt eine Person ja nicht sich selbst. Im Non-Fiktionalen ist es ja so, dass du als deine eigene Person oder als dein alter Ego zum Beispiel irgendwo teilnehmen würdest. Ne? Also ein Teil von dir selbst unter deinem eigenen Namen. So ist das dann in der Quiz-Sendung. Ne?
Das da heißt, ich falle unter die Kategorie Non-Fiktional.
Nicht
nee,
zwingend.
Fiktional. Fiktional.
Also grundsätzlich geht ja beides. Grundsätzlich geht ja beides, ne? Da muss man sich ja gar nicht festlegen, ne? Ich bin sowieso kein Freund von entweder oder.
Sehr
ne? Man
gut.
kann auch und sagen,
ja.
ne? Also ja. jetzt in deinem Fall ist es ja, sage ich mal, extrem interessant, weil du ja du selbst bist und du hast aber auch das, was du vorher gemacht hast, transferiert in auf eine neue Ebene gebracht und bist aber auch eine Kunstfigur und spielst auch eine Rolle. Also das ist ja sehr vielschichtig, was aber dich auch so interessant macht und auch so vielseitig einsetzbar. Und das ist ja auch die Aufgabe eines Castings. Also es ist ja nicht nur so, als dass man bestimmte Menschen sucht, die man dann castet, damit man sie nimmt, sondern man castet ja auch Menschen, um sie kennenzulernen, um dann zu entscheiden, wo sie reinpassen.
Ah, okay. Siehst du, ich hatte jetzt das Bild im Kopf, vielleicht der ein oder die andere auch, diese typischen Massencastings, ne? Da sitzt eine Jury von 4, 5 Leuten, meistens Promis, die aus dem Genre kommen, sei es Gesang, nehmen wir einfach mal Gesang jetzt, ne? Weil das so ein Format ist, das Blau-Weiße, das kennt man. Und dann laufen da ja, also gefühlt am Tag 34.000 Menschen durch und die Jury sagt den ganzen Tag gut, nicht gut. Dann gibt es die dramatischen Stories, hochemotional, das sind dann die, die meistens auch noch toll performen können. Und dann gibt es die, über die macht sich gefühlt die ganze Welt lustig, weil es einfach wahnsinnig peinlich ist. Aber du redest gar nicht nur davon. Du redest auch, man castet erstmal für einen Pool, um dann sagen zu können, was haben wir alles für perspektivische Besetzung?
Das läuft immer parallel. Du musst davon ausgehen, wenn du für ein bestimmtes Format viele, viele Menschen castest und viele, viele Menschen bewerben sich, dann muss man sich die ja alle angucken. So. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen nicht in Frage kommen. Es ist ganz einfach, du machst ein Dating-Format und setzt als Voraussetzung, bitte seien Sie Single, dann telefonierst du mit jemandem, dann kann es schon mal passieren, dass jemand sagt, ich bin doch nicht Single. Ups.
Zufällig gerade gemerkt.
Gerade vergessen mal eben, kann vorkommen, öfter als man denkt. Und dann ist diese Person natürlich in dem Moment nicht geeignet für dieses Format. Das heißt aber nicht, dass diese Person...
ist das wirklich relevant fürs Fernsehen oder ist das nicht einfach nur Show am Schluss? Müssen die Leute wirklich Singles sein?
Also wir hätten dann schon immer ganz gerne, dass wenn wir jemanden als Single anbieten, dass dann da, wo Single draufsteht, auch Single drin ist.
Okay, hätte ich ja nicht gedacht.
It's a show. Wir können den Leuten auch immer nur vor die Stirn gucken, ne? Aber wir können fragen und wenn wir dann eine Antwort bekommen, die nicht stimmt, dann ist das so. Da machen wir auch nichts dran. Ne? Aber Ziel ist es natürlich schon, da auch was anzubieten, was nachher auch real ist. Also auch bei Dating muss man ja davon ausgehen, dass da eine Person ist, die sich eine andere aussucht und sich in diese Person verliebt. Und dann wäre das natürlich ein bisschen blöd, wenn die dann nach 2 Wochen sagt, ach übrigens, ich bin gar nicht frei.
Ich muss mal zu Hause anrufen.
Ich muss mal kurz Bescheid sagen. Ne? Ich wollte mich jetzt nicht scheiden lassen, ne? Und die Kinder da. Ne? Also
okay, verstanden.
Das ist jetzt nicht die Regel, aber das ist halt eine Abfrage, die man tätigen muss. Und das passiert halt. Und dann heißt es aber nicht, dass diese Person deswegen grundsätzlich nicht geeignet ist. Die kann in diesem Format nicht teilnehmen, aber vielleicht kann die Person ja einfach wahnsinnig gut kochen und kann dann in einem Kochformat mitmachen. Ne? Also das ist ja immer so eine Frage, wen bringt man wo unter? Also das ist nicht einfach nur dieses, man holt mal eben Leute ran und setzt sie da rein, sondern das ist immer wohl ausgewählt, um nicht zu sagen kuratiert, weil auch die, die dann letzten Endes da drin sind, das ist auch nachher so im Reality-Bereich zum Beispiel, wir haben ja nie eine Besetzung in Form, dass wir 10 Leute auswählen und wir die einzeln auswählen, sondern das ist ja auch ein Ensemble. Das muss ja auch funktionieren. Du musst ja auch da Optionen bieten, gerade bei Reality, wo es auch um sage ich jetzt mal, Interaktion jedweder Art geht, ne, möchte man ja vorher schon wissen, dass das auch passieren kann.
Und es ist aber schon auch bewusst so gecastet, dass ihr davon ausgehen könnt, mit ziemlicher Gewissheit haben wir da mindestens zwei Charaktere drin, die sich so gar nicht abkönnen, und das wird für ordentlich Drama sorgen.
Das ist ja immer schwer abzuschätzen. Wir können ja immer nur aufgrund dessen urteilen, was die Leute uns erzählen und wie wir sie erleben. Wie das dann am Ende in der Sendung wird, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Oft funktioniert das, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, manchmal auch nicht. Das ist so ein bisschen wie auch im Dschungel zum Beispiel. Klar überlegt man, wie man das auch, sage ich jetzt mal, gut verteilt. Altersmäßig, damit da auch, sage ich mal, verschiedene Menschen sind, die verschiedene Erfahrungen haben, die sich besser austauschen können, Weil wenn du 10 Personen da reinsetzt, die aus dem gleichen Business kommen, die gleich alt sind und das Gleiche machen, dann ist da einfach viel weniger Interaktion, Das liegt ja in der Natur der Sache.
Wobei natürlich, wenn du Menschen das Essen entziehst, denen schlechte Betten gibst und ein paar Spinnen drumherum setzt und viele Naturgeräusche, dann ist eigentlich bei egal welcher Konstellation irgendwann ein dünnes Nervengerüst klar,
Die soziale Situation spielt dann natürlich auch eine wesentliche Rolle.
Ja.
Das ist natürlich völlig klar.
Das heißt aber, es gibt offene Castings, geschlossene Castings, und wenn man für ein Casting sich bewirbt und dorthin geht, dann heißt es, wenn ein Nein kommt, gar nicht zwangsläufig, du als Mensch bist es nicht, sondern das heißt nur, du in diesem Fall heute für dieses Format leider nein. Aber das kann sein, wenn die Person spannend war, dass sie in eine Kartei kommt und dann kommt wieder jemand auf die Idee, wie du oder ein Team, und sagt, wir haben doch da mal jemanden gehabt, fand ich wahnsinnig spannend, könnte jetzt wieder passen, ruf mal an.
Genau so läuft das, weil wir sagen, nur weil jemand jetzt einmal nicht gepasst hat, heißt das nicht, dass jemand nicht grundsätzlich in Frage kommt, und dann muss man das natürlich immer wieder abfragen. Das ist natürlich auch eine Frage der, von solchen Dingen ist das abhängig, wie, ich sage jetzt mal, Datenschutzrecht. Die Leute müssen damit auch einverstanden sein. Aber wenn, dann kann man die einfach immer wieder anrufen. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine zeitliche Verfügbarkeit. Wenn ich dich jetzt anrufe und sage, kannst du hier da ein Panel moderieren? Und du sagst, ich habe an dem Tag schon eine Buchung. Dann ist das ja keinerlei Aussage über irgendetwas. Du kannst halt einfach nicht. Und dann muss man einfach immer dranbleiben und das ist mit, im Zweifelsfall mit viel Arbeit verbunden, gerade wenn du wenig Vorlauf hast und wenn du viele Menschen für ein Format brauchst. Aber am Ende wird immer eine Sendung draus.
Und das heißt aber zusammengefasst, dir obliegt der Job. Du kriegst dann wie so eine, wir machen das immer ganz bildlich, du kriegst wie so eine Mappe hingelegt mit einem Briefing, da steht drin, das ist das Format, das ist das Ziel, wir brauchen XY-Kandidaten, Kandidatinnen. Manchmal ist es ja auch Geschlecht wichtig, wenn es eine Dating-Sendung ist, wäre ja schon ganz praktisch, das passt irgendwie alles. Und dann ist es dein Auftrag, stelle die Besetzung zusammen.
Genau, also du hast halt ein gewisses gewisse Voraussetzungen, wie das zusammengestellt sein muss. Ich sag jetzt mal, wenn das zum Beispiel eine Sendung für die ARD wäre, dann wäre zum Beispiel schon mal wichtig, dass du da eine geografische Verteilung im Sinne von ganz Deutschland hast. Und dann kannst du dann nicht nur 10 Leute aus Hamburg und 5 aus Bayern nehmen, sondern du musst gucken, dass das ein bisschen verteilt ist.
Okay.
Dass du eben auch da, sage ich mal, eine gewisse Repräsentation.
Dass auch Trier eine Chance bekommt. Sag's, wie es ist.
Vielleicht auch, wenn man ganz weit in den Westen geht, dann kann man da vielleicht auch nochmal fragen. Aber ja, so würde das funktionieren. Ich bin natürlich irgendwann aus diesem aus der ersten Reihe so ein bisschen zurückgetreten, weil über die Jahre hat sich das natürlich auch weiterentwickelt, weil du brauchst ja nicht nur Kontakte, Menschen, Kommunikation, du brauchst ja auch eine Infrastruktur. Und ich habe so viele Projekte gemacht und so viele Menschen kennengelernt, so viele Menschen gecastet, dass ich irgendwann gemerkt habe, da ist noch viel Musik drin, was die Struktur betrifft, und habe mich da so ein bisschen spezialisiert, habe dann ein paar Jahre eine Kochsendung gemacht, die schon ganz gut strukturiert war, wo ich dann so ein bisschen auch System erkannt habe und habe das dann tatsächlich mitgenommen und habe damals bei einer Firma dann auch eine Abteilung neu aufgebaut, habe diese Infrastruktur hochgezogen. Da geht es ja auch darum, was hast du für Datenbanken im Hintergrund, wie gestaltest du Bewerbungsformulare, wie sind Prozesse und Abläufe. Das muss ja auch effizient sein. Ab einer gewissen Anzahl an Menschen kannst du nicht mehr mit einer Excel-Tabelle arbeiten. Du musst mit denen kommunizieren können automatisiert. Du musst denen zusagen, absagen, Sperrtermine abfragen, zusätzliche Fragebögen. Das kannst du gar nicht alles telefonisch machen ab einer gewissen Anzahl. Also haben wir das dann irgendwann in Systeme überführt, und das habe ich dann tatsächlich über die Jahre immer wieder gemacht und immer wieder Abteilungen aufgebaut, umgebaut, ergänzt. Das ist natürlich auch sich wahnsinnig verändert über die Jahre. Ne? Vor 10 Jahren hat kein Mensch über Diversity gesprochen.
Wäre auch meine Frage gewesen, ganz kurz noch, bevor wir zu dem Punkt kommen, das muss ja eine unglaubliche Masse auch an Menschen sein und dadurch natürlich auch verbunden mit Prozessen und Strukturen, dass die Bewerbung eingeht, gesichtet wird, die eine Rückmeldung bekommen, ja, nein, vielleicht, ja, eingeladen, das ist ja ein wahnsinniger Prozess dahinter. Und da den Überblick zu behalten, wen hatten wir schon, wen nicht, wer hat sich auch schon 17 Mal und wem haben wir schon 17 Mal gesagt, das wird nichts mehr, weil funktioniert einfach nicht, das muss ja alles irgendwie dokumentiert gemanagt werden.
Genau, und das ist dann das Ziel einer gut funktionierenden und effektiven Infrastruktur, ne? Weil die Person, die sich da bewirbt, die macht sich ja auch Arbeit, die füllt einen Fragebogen aus, lädt Bilder hoch, die macht vielleicht noch ein Video oder sogar mehrere und der ganzen Sache muss man dann ja auch wertschätzend gegenübertreten. Aber du musst es ja so strukturieren, dass auch jede Person, die sich da bewirbt, auch eine wertschätzende, adäquate Antwort bekommt. Ne? Und da brauchst du natürlich auch technische Unterstützung.
Ja.
Ne? Das geht ja irgendwann gar nicht mehr anders.
Und nicht nur rein technischerseits, sondern ganz allgemein interessiert mich, was hat sich im Laufe der Jahre, ich glaube, du hast das über 25 Jahre machst du das, ne?
Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Job 2001.
Ja.
Das heißt, es werden 2000 oder 2001, ich müsste nachgucken, aber es sind jetzt dieses Jahr roundabout 25 Jahre. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit geblieben ist.
Man sieht es dir auch nicht an.
Ach, vielen Dank.
Aber in der Zeit wird was passiert sein. Wie, was würdest du sagen, was hat sich verändert?
Also zum einen hat sich verändert, dass natürlich irgendwann so ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass man da eine Infrastruktur braucht, ne? Dass du Hilfsmittel brauchst, um das adäquat abzubilden, damit du eben auch alle da abholen kannst und mitnehmen kannst. Ne?
Technisch ja, jetzt technisch, hast du aber gerade schon gesagt, menschlich, man genau, hat festgestellt, die Welt ist divers.
Menschlich, die Welt ist divers, hat man festgestellt, das hat man dann irgendwann auch realisiert. Das war natürlich, ich sag jetzt mal, für uns immer schon ein Stück weit selbstverständlich, weil wie ich eben gesagt habe, wenn wir so ein Ensemble haben oder wenn wir eine Gruppe von Menschen in einer Sendung haben, dann haben wir da immer schon auf eine gewisse Unterschiedlichkeit oder Varianz geachtet, auch aus optischen Gründen zum Beispiel. Da ist uns aber gar nicht so bewusst gewesen, um was es da wirklich geht. Das war unser intrinsischer Anspruch und es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal für eine Sendung, dass man sagt, ach, da sind so viele unterschiedliche, interessante Menschen. Auch in der Quiz-Sendung hast du ja nicht 6 Menschen, die nacheinander dran sind, die dann alle Mitte 30 sind, aus Köln kommen und männlich. Ne? Also da hat man immer schon für Abwechslung gesorgt. Und dann ist das ja irgendwann, sag ich mal, gekommen, dass man gesagt hat, ja, aber da sind ja auch verschiedene Gruppen, marginalisierte Gruppen, unterrepräsentiert. Und das ist ja überhaupt nicht das, was wir hier tagtäglich auch auf den Straßen in Deutschland sehen. Ja? Und dann haben wir natürlich überlegt, wie kann man das abbilden? Und da musst du auch wieder Prozesse entwickeln, weil du kannst ja nicht einfach sagen, jetzt machen wir hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern das muss ja auch alles Hand und Fuß haben. Du musst diese Leute ja auch erreichen.
Das ist eigentlich total cool, dass ich so denke, schaut mal, ihr habt das gemacht, ohne wirklich aktiv darüber nachzudenken, dass das Diversity ist. Und das ist ja eigentlich der Inbegriff von, wie es sein sollte. Wir Menschen, wir als Gesellschaft leben unterschiedlich miteinander zusammen. Wir haben ja so viel Vielfalt und dass das natürlich irgendwie abgebildet werden muss, war für euch ein Selbstverständnis, ist aber heute ja ein Riesenpolitikum, wo es eigentlich gar keins sein müsste, denn ja, Deutschland ist eben nicht nur Einheitsbrei, sondern ganz vielschichtig.
Ich verstehe dieses Politikum gar nicht, weil das ist ja nicht so, als wenn das früher nicht so gewesen wäre. Ne? Also auch vor 10 Jahren, wenn man hier durch Köln gegangen ist, hat man ja eine wahnsinnige Vielfalt an Menschen gesehen. Das war ja hier immer schon so. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir hier in der Großstadt auch einfach eine sehr liberale Einstellung haben, auch aufgrund der Gewohnheit. Das mag sein, aber auch in meiner Heimat würde ich jetzt sagen, da war das irgendwie nie ein Thema, dass da irgendjemand mal gesagt hat, wieso, warum, weshalb. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum und wann das so gekommen ist. Ich vermute, es ist irgendwann über die Sichtbarkeit dem ein oder anderen oder der ein oder anderen ein bisschen viel geworden, wobei ich auch das nicht verstehe.
So, mein Lieber, es gab aber zwischen dem neuen Job und dem bisherigen Job eine Pause. Und zwar war das Jahr 2025. Und wie du mir gesagt hast, ein Jahr der Krise. Mitunter. Denn, und da würde ich gerne einsteigen, Danke übrigens für den Ausflug in die ganze mediale Welt, um da mal ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen. Das ist natürlich ein großer Teil von dir, aber du bist ja auch Mensch, privat, persönlich und das ist ja auch Teil dieses Konzepts. Deswegen sitzen wir ja hier heute. Was ist passiert letztes Jahr?
Was ist passiert letztes Jahr? Soll ich uns noch mal kurz was einschenken, bevor wir jetzt...
Schenk noch mal. Du, ich komme hier, ich bin so gebannt, häng ich an deinen Lippen. Ich komme hier gar nicht zum Trinken.
Ja, bei mir ist das, glaube ich, einfach nur verflogen. Oder habe ich da tatsächlich dran getrunken? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist verdunstet. Komm, mach noch mal ein Schlückchen. Ja.
Hör mal, lecker, ne?
Das ist lecker, genau. So.
Ja, zum Wohl.
Ich sag Prost, herzlich Prost. Willkommen im
Vielen
absolut privaten Teil.
Sehr gut.
Weil ich meine, am Schluss, das können wir ja vorwegnehmen, es sind ja immer die Krisen, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, dann, wenn wir zweifeln im Leben, wo es dann für Menschen, die hier zuhören, am spannendsten wird, aber auch für uns selbst rückblickend. Deswegen erzähl doch mal, was passiert.
Ich will jetzt gar nicht spoilern, aber man muss ja auch schon sagen, wie der Kölsche sagt, net hätten noch immer Jotje Jange. Und
das
so ist es.
Mal nochmal kurz auf Deutsch. Das bedeutet, es ist noch immer gut gegangen.
Es ist,
ne?
Noch
das
immer
ist Teil
gut gegangen.
Des Kölschen Grundgesetzes, davon sind wir überzeugt.
Davon sind wir überzeugt und das zeigt sich auch immer wieder. Also es ergab sich tatsächlich und es hat schon im Jahr davor so ein bisschen angefangen.
Oh, jetzt habe ich Märchen-Vibes. Es begab sich aber zu der Zeit...
Ich habe tatsächlich manchmal eine recht antiquierte Ausdrucksweise. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Das kommt aus dem Kunstgeschichtsstudium.
Meinst du?
Ja.
Das könnte sein.
Nein,
wobei
bitte.
Da... Gut, also es ergab sich, dass ich mal, was heißt mal, dass ich eine sehr intensive Begegnung hatte im Jahr 2024, was mich völlig geflasht hat aus dem einfachen Grund, weil das war zu einer Zeit, wo ich gesagt habe, ach, ist ja so alles ganz gut, ne, jetzt würde ja noch die passende Person fehlen, aber wenn das jetzt nicht so ist, dann mache ich ja auch nichts dran. Und ich finde es ganz interessant, dass ich jetzt in so einen gewissen Dialekt verfalle, ob wenn ich das erzähle, wahrscheinlich um das ein wenig snackable zu machen. Nee, mir ist jemand begegnet, der mich wirklich in einem Moment der völligen Unerwartetheit, also ich war wirklich total erwischt hat und das war eine sehr intensive Zeit. Das hat dann leider nicht funktioniert aus Gründen und das war natürlich wahnsinnig schwer.
Weil aber es war eine Begegnung, also nicht geplant, aber das Leben brachte euch so zusammen und dachtest dir, wow, was ist denn hier passiert?
Also es war wirklich ab Sekunde eins der totale Flash für uns beide und das sag nicht nur ich, das haben auch Leute gesagt, die dabei waren, die haben dann gesagt, so, was war denn da los? Also das konnte man ja greifen.
Wahnsinn.
Und das war wirklich irre und dann war es eine sehr intensive Zeit, dann hat das aber auch nicht geklappt. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass es der Freund von meinem Ex-Freund war, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Nein, musst du ja nicht. Erstmal egal, aber das Schöne finde ich ja schon mal an der Stelle, die Geschichte beginnt ja negativ, weil wir leiten ja gerade eine Lebenskrise ein, wie von dir bezeichnet. Aber du erzählst es also erstmal positiv, weil allein dieses Gefühl gehabt zu haben mit diesen Menschen ist ja schon mal Wahnsinn. Es gibt
Absolut.
Ja Menschen, die haben wahrscheinlich solche Gefühle, wie du sie beschreibst, immer ganz schwer zu vergleichen, aber noch nie erlebt. Und allein, dass du sie hattest, trotz traurigem Ausgang, super.
Völlig, völlig unerwartet und völlig unglaublich und wirklich eine ganz, ganz irre Erfahrung. Aber dann war das vorbei und dann ging es mir natürlich nicht so gut, weil das auch sehr, sehr traurig war, weil obwohl ich mich ja vorher dazu entschieden hatte, das gar nicht haben zu wollen, wollte ich es dann, als ich es nicht mehr hatte, natürlich zurückhaben.
Du hattest dich entschieden, es nicht zu wollen?
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, so ich werde wahrscheinlich gar niemanden mehr treffen und dann ist das auch in Ordnung. Ne?
Und dann kam diese Begegnung. Dann kam der Mensch in dein Leben, obwohl
genau.
du eigentlich schon gesagt hattest, so die Überschrift ist, ich werde keinen mehr treffen.
So,
okay.
War ja fast erwartbar. Ne? Als wenn das Schicksal sagen würde, so, jetzt zeigen wir aber nochmal, wo es hier lang geht. Ne?
Wie lange ging das dann?
Paar Monate. Ne? Also jetzt nicht so wahnsinnig kurz und auch nicht so wahnsinnig lang.
Völlig egal, nur zur Einordnung.
Danke.
Es kann ja unglaublich intensiv sein.
Und ich finde tatsächlich auch, und das da habe ich da auch gesagt, ne? Also die Intensität ist das, was relevant ist und nicht die Dauer. Ne? Das ist ja nicht relevant, wie lange das dauert. Daran kann man nicht die Bedeutung ermessen. Und dann habe ich mich, als das dann vorbei war, dann muss man natürlich funktionieren und man muss sich auch ablenken und dann habe ich natürlich mich noch mehr in meinen Job gestürzt, ne, weil das ist natürlich das, was dich tagtäglich beschäftigt und wo du dich fokussieren kannst, ne?
Ich muss lachen. Das ist so ein bisschen Teufel trägt Prada Moment, ne? Da sagt er doch auch an der einen Stelle, wenn die Beziehung erstmal vorbei ist, dann wird's Zeit für eine Gehaltserhöhung, weil, ne, das ist ja was ganz Typisches, was uns passiert. Dann stürzen wir uns in die Karriere, in den Job, das funktioniert ja auch wahnsinnig gut.
Genau. Und dann war ich, das war dann so Ende 2024. Ich hatte in dem Jahr auch schon da einen Führungswechsel. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich da auch eine vorgesetzte Person hatte, die wirklich, wie soll ich das sagen? Es hat nicht funktioniert. Belassen wir es einfach dabei. Und ja, zwar keine schöne Erfahrung, weil eine vorgesetzte Person ist nicht unbedingt jemand, der Führung auch kann. Gut, ich bin dann im Januar in Urlaub gefahren nach Thailand. Das machen wir schon mit Freunden seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein fester Bestandteil eines jeden Jahreswechsels sozusagen. Das ist auch ganz, ganz toll. Das ist auch so ein wunderbarer Sehnsuchtsort für uns. Wir fahren da immer an eine ähnliche Stelle und sind immer 3, 4, 5 Leute, die sich da treffen. Das ist ganz wunderbar. Und dann kam ich zurück aus diesem Urlaub, habe dann meine Mails abgearbeitet und hatte dann auch verschiedene Termine da drin, habe das so abgearbeitet. Und nach ein paar Tagen habe ich dann gesehen, ach, da ist ja für nächste Woche Montagmorgen um 10 Uhr ein Termin eingestellt. Und dann dachte ich noch so, was ist denn das? Und habe dann nachgefragt und habe gesagt, ja, ist das, kann ich das digital machen oder in Präsenz? Weil eigentlich wollte ich gar nicht vor Ort sein, ich wollte von extern arbeiten. Ja, nee, besser, wenn du kommst. Dann sage ich, ja, worum geht's denn? Ja, um die Abteilung. Und ich so, ja, was denn? Und dann kam keine Antwort mehr. Und das war Donnerstag oder Freitag, das weiß ich nicht mehr genau. Und dann dachte ich schon so, da habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl, weil das ist, glaube ich, auch Teil meines Jobs, dass man irgendwann auch, und das musst du auch haben oder zumindest entwickeln, so ein gewisses Gespür für Menschen ist da kein Nachteil, ne? Also Gespür für Menschen zu haben, mit Menschen arbeiten zu wollen und ein gutes Gedächtnis für Gesichter kann man im Casting ganz gut gebrauchen. Nur meine Meinung.
Auf jeden Fall.
Und dann gab es diesen Termin am Montagmorgen und ich hatte vorher dann noch nachgefragt, auch beim Kollegen, und dann hieß es so, ja, nee, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich in diesen Termin und dann kam da meine vorgesetzte Person mit dieser anderen Person und dann war relativ schnell klar, okay, das war's jetzt.
Wie? Dein Job war weg.
Mein Job war weg. Ich war weg. Das war ganz interessant. Also ich wusste das natürlich, dass das passiert. Dann ist es aber trotzdem so, dass man bis zur letzten Sekunde immer denkt, nee, ist es irgendwas anderes.
Genau, das Gehirn sucht nach anderen Möglichkeiten.
Dann war es das aber doch. Und dann habe ich hatte mir vorher überlegt, wie reagiert man da, und habe mich dann dazu entschieden, gar nicht zu reagieren und auch nicht zu sprechen.
Wie?
Was?
Also dir wurde das verkündet, face to face. Lieber Tobias, leider geht die Reise hier nicht weiter und du hast nicht reagiert.
Nicht reagiert, will ich jetzt nicht sagen. Ich habe nicht gesprochen. Also wir haben uns dann da hingesetzt und der erste Satz war, das werde ich nicht vergessen, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht. Diese Person setzte sich dahin und sagte, das fällt mir jetzt echt nicht leicht. Und dann dachte ich so, jetzt sitze ich hier, werde wahrscheinlich als nächstes gekündigt. Und dir fällt das nicht leicht? Also bin ich jetzt hier derjenige, der es nicht leicht hat, oder du? Und da war für mich klar, ich bin hier raus. Und da war bei mir schon Shutdown. Und dann hat mein Kopf sofort gesagt, ich brauche hier nicht mehr zu reden, ich brauche hier nicht mehr zu diskutieren. Ich höre mir das jetzt kurz an. Dann kriegst du ja dann deine Papiere dahin gelegt. Und dann hat das 3 Minuten gedauert. Und dann sagte ich, war's das? Und dann gab's noch irgendeine Info. Und dann habe ich die Papiere genommen und bin gegangen.
Ist das so richtig amerikanisch gewesen mit, wir verkünden dir das jetzt und deine Arbeitszeit ist auch genau jetzt abgelaufen, wir hören uns wieder, aber du brauchst jetzt nicht mehr weitermachen, weil manchmal ist das ja auch so, ne, zum Ende des Jahres oder in 3 Monaten oder wie auch immer, wir müssen eine Einigung finden, aber das war bei dir von jetzt auf gleich, danke, tschüss.
Ja.
Wow.
Ne, und ich bin dann in mein Büro und habe so kurz gedacht, aha, was machst du jetzt? Dann,
das war vielleicht ein bisschen wie ein Auffahrunfall.
Dann habe ich mein Zeug gepackt. Also dann ist man ja total fahrig. Ne? Du denkst ja erstmal so, Und dann sind mir natürlich noch Kollegen begegnet und Leute sehen einem sowas ja an. Ne? Also ich vermute, man hat da so einen Gesichtsausdruck und hat wahrscheinlich auch die Farbe gewechselt, ne? Als wenn man gerade irgendwie eine Erscheinung gehabt hätte. Ne? Und ich bin dann raus und dann weiß ich noch, dann habe ich noch auf der Brücke, also es ist rechtsrheinisch, und ich bin dann nach Hause gefahren und auf der Brücke rief ich dann aus dem Auto meine Mutter an und sagte, ja, ist dann doch wie befürchtet. Und da sagte meine Mutter nur ganz trocken, naja, du warst ja eh nicht mehr glücklich.
Oh, Dinge, die du nicht hören möchtest, nachdem du gekündigt worden bist. Warst ja eh nicht mehr glücklich. Sie hat vielleicht sogar recht und vielleicht kannst du das heute sogar so bestätigen. Aber in dem Moment definitiv fehlplatziert, oder?
Nee, da muss ich dir leider widersprechen. Das hat eine sofortige Erkenntnis losgelöst, weil ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte. Okay. Man denkt ja über 1000 Sachen nach, aber ja, nicht über das, was dann wesentlich ist. Und dann kommt so ein Impuls von außen und dann sagt die das zu mir und dann dachte ich so, stimmt? Es war ja schon vorbei.
Schön.
Es ist wie eine Beziehung, die eigentlich schon seit längerer Zeit vorbei ist, wo die Trennung nur eine Formalität ist.
Und eine Partei hat das Los, es auszusprechen.
Einer entscheidet das aus wirtschaftlichen Gründen, fair enough. Ne? Die Art und Weise ist dann tatsächlich nochmal eine andere. Ich bin dann nach Hause gefahren, dann wird das ja alles da abgewickelt und so weiter und so fort. Und dann war ich dann raus.
Spannend. Ich finde das cool, dass du sagst, das war eigentlich ein guter Reality-Check deiner Mutter, zu realisieren, ja, sie hat ja recht. Absolut, es war ja eigentlich durch. Es ist natürlich ein super unschönes Gefühl, das gesagt zu bekommen. Man ist natürlich auch in der ohnmächtigen Position. Du kannst erstmal dagegen nichts tun. Es ist eine einseitige Entscheidung, wie bei jeder Trennung eben das so ist. Aber okay. Und was ist dann danach passiert? Du warst raus und wir sprechen jetzt davon, also die Beziehung war weg, der Job war weg. Herzlich willkommen 2025.
Oder herzlich willkommen, erstmal alles weg, ne? Und
ja,
los.
Das ist natürlich, ne? total
ätzend. Und das
ätzend,
war Ende Januar, ne? Wo du dachtest so, oh ja, okay, gut, das fängt ja schon gut an hier, ne? Und dann...
Ja, es sind zwei der wichtigsten Säulen.
So, und
Beziehung
dann,
plus Job, das ist schon hart.
Und dann braucht man natürlich so einen Moment, dann hast du erstmal natürlich total viel organisatorische Abwicklung und so weiter. Was ja dann auch funktioniert und interessanterweise war das ja auch an sich gar nicht schlimm. Es war vorbei, es war eine wirtschaftliche Entscheidung, völlig okay. Ne? Was ich krasser fand war, dass wenn du dann raus bist, nach 8 Jahren, dass es da nie ein Wort des Dankes gab.
Wow.
Es gab nie irgendetwas. Im Gegenteil, ich habe mich dann, das war dann eines der positiven Dinge, da kurz danach war ja Karneval, weil dann habe ich gedacht, ach wunderbar, ich muss mir gar nicht frei nehmen. Jetzt kann ich hier schön 6 Tage auf die Rolle gehen, wie ich möchte, muss hier nicht links und nicht rechts gucken. Und dienstags, Karnevalsdienstags, habe ich eine Kollegin getroffen, die sagt dann zu mir, ah, ich muss dir was erzählen. Da sage ich, ja, was denn? Ja, ich weiß nicht. Und ich so, naja, gut, also ne, wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt bin ich ja neugierig, ne? Ja, es ist an sie herangetragen worden, weil wir auch, sie wohnt bei mir gegenüber und wir waren in Kontakt, ist an sie herangetragen worden, ob ich denn gestorben sei.
Was?
Und ich sagte so, hä, wieso? Ja, das haben die Leute wussten nicht, was da passiert ist und dann haben die das gefragt. Und ich so, aha, gut, dann war Karnevalsdienstag, dann habe ich gedacht, Karneval ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen und habe das dann beiseite geschoben und dachte dann so, eigentlich ist es gut, dass ich da raus bin, das ist ja irgendwie knallhart. Aber
ja, du warst weg und die Leute waren natürlich irgendwie ratlos, vielleicht, also der Flurfunk ging halt los, ne? Was ist da passiert mit dem Kollegen?
Total. Und andererseits...
Aber das Naheliegendste ist nicht der Tod.
Das war jetzt für mich auch keine Option. Also... Da war zwar viel weg, aber das Leben war ja noch da.
Ja.
Ne? Und fürs Leben hatte ich dann ja auch sehr viel Zeit.
Ja.
Das war eigentlich ganz gut. Und
erzähl mal, was dann passiert ist. Du fandest dich dann mitten in einer Lebenskrise wieder, wie du selbst sagst.
Also Lebenskrise.
Oder Sinnkrise, oder wie würdest du es sagen?
Sinnkrise vielleicht eher. Ich dachte dann eher an sowas wie so eine Midlife-Crisis und dachte, kommt das jetzt? Weiß ich nicht, muss ich mir jetzt die Haare blondieren und mir ein Ohrring stechen lassen? I don't know. Ich habe mich aber dann erstmal dazu entschieden, das so ein bisschen laufen zu lassen und das passieren zu lassen, weil du bist auch sofort in der Situation, dass alle mit irgendwelchen gut gemeinten Ratschlägen daherkommen. größtenteils auch ungefragt eingesandt, weil alle wissen ja, wie es geht. Wo ich dachte so, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe 25 Jahre lang jetzt gearbeitet und ich hatte nie frei, außer am Wochenende oder wenn Urlaub war. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss das doch jetzt nicht in 3 Tagen entscheiden. Oder? Und da bin ich sofort zur Projektionsfläche geworden von ganz, ganz vielen Menschen. Die einen haben gesagt, ja, das ist doch super, dann kannst du jetzt irgendwie mal überlegen in Ruhe, was du machen willst, da hast du ganz viele Chancen. Und die anderen sagten dann, ja, was willst du denn jetzt machen? Du musst ja auch wieder arbeiten. Hast du dir denn schon was überlegt? Und ich so.
Da wirst du dann halt par excellence mit den Einstellungen und Haltungen der Leute konfrontiert. Viele würden das nicht aushalten und sagen, du musst wieder arbeiten, deswegen empfehlen sie es dir. Das ist aber möglicherweise ja gar nicht dein Weg.
Null. Also da wurde auch ganz oft gesagt, du musst jetzt gucken, dass du eine Struktur findest, sonst liegst du jeden Tag nur im Bett. Wo ich dachte so, nee. Also don't get me wrong, ich liege gerne im Bett, ne, das ist gar kein Thema, aber es kommt immer der Punkt, wo ich sage, ich bin auf irgendwas neugierig und ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich muss jetzt vor die Tür. Und wenn ich nur einmal zum Einkaufen gehe, um zu gucken, was da für Leute im Supermarkt rumlaufen.
Genau, die Neugier ist dein Asset.
Das ist mein
Antrieb.
Die
holt dich immer noch mal raus.
Das ist mein Antrieb. Da habe ich auch keine Chance, ne? Da sagt mein Körper auch, ja, auch an Karneval, wenn es nach dem 5. Tag ziemlich hart, ja, ist, sagt er, mir egal, wir gehen jetzt raus. Kannst mitkommen oder auch nicht. Also das ist wirklich bei mir so.
Was ist neben der ganzen Rückmeldung von außen, die es natürlich alle nur gut meinten, aber nicht es immer gut gedacht haben, was ist sonst noch bei dir passiert? Also wie muss ich mir das vorstellen? Bist du in ein Loch gefallen? Hast du dir grundsätzliche Sinnfragen gestellt? Warst du mutlos, frustriert? Wie war das, wenn du da nochmal zurückdenkst?
Also das, man ist erstmal so ein bisschen tump, weil man das gar nicht so richtig begreift, ne? Das ist so, dass man erstmal so, aha, man macht dann einfach weiter. Ich habe mich dann auch mit Leuten getroffen, wir waren essen und was man halt so macht. Und dann kommt das so mit der Zeit. Was mich wahnsinnig getragen hat in der ganzen Zeit, in den ganzen Wochen danach, war dieser überwältigende Zuspruch aus der Kollegenschaft, Kolleginenschaft. Da haben mich wahnsinnig viele Leute angerufen, die gesagt haben, hö, was ist da passiert und wir denken an dich und erzähl doch mal, was machst du denn jetzt und wir finden das so schade und du hast auch für so viele Dinge gestanden, die wir geschätzt haben. Also das Feedback war wirklich überwältigend, das hat mich total getragen, das war wirklich sehr, sehr rührend. Da haben auch ganz viele Leute angerufen, wo ich im Leben nicht mitgerechnet hätte. Mich hat einmal eine Kollegin angerufen, da klingelte das Telefon, da sage ich, was ist mit dir? Ja, ich bin gerade aus dem Büro raus, ich muss zur Bahn laufen, ich habe das gerade gehört, ich muss dich anrufen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne, wo ich dachte so, aber es war ihr ja ein inneres Bedürfnis, mich dann anzurufen. Und das war natürlich total toll, weil die das so unheimlich viel Wertschätzung gebracht hat, ne, die ja auch so ein Stück weit gefehlt hat.
Schön.
Und das, ja, hat mich total getragen und auch aufgebaut, weil ich habe relativ schnell gemerkt, was nicht fehlt, ist ein Büro, eine Firma, eine Tätigkeit am Laptop sitzen. Was fehlt, sind die Leute, die Begegnungen, die Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast. Und ein wahnsinniger großer Teil hat sich auf anderen Kanälen gemeldet und ist mir dadurch erhalten geblieben. Und das hat mich total gestützt.
Hattest du Angst zwischendurch phasenweise? Angst, was kommt jetzt? Was, wenn ich nichts finde? Was, wenn es schlechter wird? Gab's sowas?
Also Angst ist ein großes Wort und wir sind ja in Deutschland auch arbeitsrechtlich Gott sei Dank so abgesichert, dass man dann auch irgendwann sagen kann, liebe Agentur, könnte ich hier eine gewisse Unterstützung beantragen, kann ich eine Weiterbildung machen und so weiter. Also wir werden da ja sehr gut aufgefangen. Ich hatte das aber nicht, weil ich ja auch erstmal dachte so, das ist ja auch eine Chance. Es ist ja ein Freiraum und der Job war ja auch immer etwas, was so zentral im Leben ist, hat aber alles andere außenrum weggehalten. Und dann ist der Job weg und dann war das für mich wie so ein Vakuum. Und alles von extern ist so implodiert. Und dann konnte ich auf einmal all diese Sachen machen, die ich sonst auch gemacht habe, meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, meine Hobbys, und konnte da diesen Dingen total viel Zeit widmen. Tagtäglich konnte ich einfach entscheiden, heute mache ich dies, heute mache ich das, nächste Woche fahre ich dahin, dann mache ich das und habe mich da einfach treiben lassen und vor allem von anderen nicht vor sich her treiben lassen, sondern habe mich einfach für mich treiben lassen und habe da total viel mitgenommen und habe das relativ schnell als Chance begriffen, als Chance für Weiterentwicklung. Ich habe es mir nicht ausgesucht, Aber ich musste. Ich hatte keine Wahl. Irgendwann musste ich mir ja überlegen, was ich machen will. Ich hatte aber irgendwas in mir, was gesagt hat, mach dein Ding, das kommt. Ne? Ich will jetzt nicht hier von sowas wie Glaube sprechen. Aber ich hatte so ein Gefühl. Ich hatte hier Föll, wie man in Köln sagt. Ne? Und wusste, irgendwann wird da schon was passieren. Ich bin überall unterwegs. Ich kenne Leute, ich kann mal fragen. Ich habe eine Expertise. Und ich stehe auch, glaube ich, für ein gewisses Thema mit meinem Namen in der Branche. Da wird sich schon irgendwas ergeben. Ne? Warum nicht jetzt? Warum nicht nach der Hälfte des Lebens, wenn es gut läuft, nicht einmal einen kurzen Break machen und innehalten und kurz überlegen, wie geht's weiter?
Mm, total. Das heißt, auch viel Optimismus, auch viel innere Sicherheit, zu wissen, da kommt schon was. Ich kenne so viele, da wird was kommen, entspann dich. Gab es denn Momente des Zweifels?
Momente des Zweifels gibt's ja immer. Also ich halte das generell für auffällig, wenn jemand nie an sich zweifelt oder wenn jemand sagt, ich zweifle nie an mir. Natürlich tut man das, das tun wir alle. Das ist ja nicht mehr als menschlich. Aber ich glaube, es ist der Umgang mit Zweifel. Die einen sagen dann, ich lasse mich davon übermannen und zweifle und verharre da in einer Untätigkeit. Oder ich sage jetzt einfach, es nützt ja nichts. Ich muss es jetzt einfach versuchen. Das ist auch in meinem Job, das habe ich jetzt auch in der neuen Tätigkeit den Leuten oft gesagt, wir müssen halt einfach die Frage stellen. Dann kriegen wir auch eine Antwort. Aber wenn ich keine Frage stelle, dann ist die Antwort auf jeden Fall keine, heißt nein.
Ja, da bin ich total bei dir.
So.
Definitiv.
Da sind wir, glaube ich, auch sehr ähnlich.
Ja. Das Nein haben wir schon. So.
Und das Nein hast du sowieso.
Genau. Das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, natürlich war es nicht gewünscht von dir, gekündigt zu werden, aber ziemlich schnell trat ein Gefühl ein von, warum eigentlich nicht, jetzt, wo ich so lange gearbeitet habe, mal ein bisschen Freizeit haben, Freiheit haben, meinen Tag so zu strukturieren, wie ich das gerne würde und Dinge erleben.
Ja, und das ist total irre. Du hast, oder ich habe dann tatsächlich kurz danach mal nachmittags die Straße runter in einem Café gesessen draußen um 15 Uhr nachmittags und habe Kaffee getrunken und hatte diese völlige Freiheit und hatte nicht dieses Getriebensein, dass man permanent auf sein Handy guckt, Mail checken, irgendeinen Anruf, irgendwas regeln müssen, sondern man konnte einfach sein und einfach da sein und einfach mal nur existieren, auch in die Gegend glotzen und gar nichts machen, einfach nur Kaffee trinken. Ne, für 10 Minuten und dann wieder nach Hause gehen und dann entweder einkaufen und kochen oder sich einfach ins Bett legen.
Ja, so ein bisschen das, was wir, glaube ich, viele von uns sich insgeheim wünschen, ne? Einfach mal zu sein, einfach mal keinen Terminplan, keinen Stress, keinen Druck, keine Ziele, nicht performen, einfach mal nur machen. Dieses Gefühl kommt im Urlaub ja immer ganz kurz auf, ne? Ach, da haben wir Geld, da haben wir Freizeit, da können wir mal machen. Schön, super schön. Was war rückblickend für dich gerade so die größte Erkenntnis? War für dich klar, mein Weg war super, genauso gehe ich den weiter? Konntest du endlich deine Bucketlist abarbeiten oder was hat dir das alles für Möglichkeiten gegeben?
Also Bucketlist abarbeiten auch, ja klar. Also wobei, was das betrifft, was meine Bucketlist betrifft, hätte ich in diesem Leben gar nicht mehr arbeiten können, weil dafür ist einfach zu viel drauf. Das geht uns ja, glaube ich, allen so. Oder vielen, dass wenn wir könnten, würden wir einfach nur die Dinge machen, die wir noch auf der Liste haben.
Also dir mit deiner Neugier auf jeden Fall, ja.
Naja, wenn man halt auch überall hinrennt und überall rumklotzt, ist das logisch. Und dann habe ich aber kurz danach eine Freundin, die macht so einen Blog, da geht's um bestimmte Persönlichkeiten, das ist auch was aus der Heimat, so eine Art Interview gegeben. Und dann haben wir in diesem Interview so ein bisschen all meine Interessen und meine Tätigkeiten so zusammengefasst. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich in diesem Jahr, das war so der erste Schritt, wie alles zusammenhängt. Weil ich dachte, ach, du machst das und das ist dein Job und dann bist du da und da wohnst du und da ist deine Family und das ist dein Hobby und das ist dein Ehrenamt. Das war alles so für mich sehr divers und hatte aber keine Gemeinsamkeit. Und nach diesem Interview ist mir aufgefallen, dass das alles etwas ist, was mit Auswahl zu tun hat, was mit Kuration zu tun hat. Das betrifft meinen Job, das betrifft mein Hobby mit dem Vintage, das betrifft auch meine Tätigkeit im Ehrenamt, im Kunstverein, und das war so das große Überthema. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, vielleicht ist das auch das, was mich ausmacht, diese Fähigkeit, eine ziemlich gute Auswahl zu treffen in verschiedenen Bereichen, ne? In der Zusammenstellung von Menschen auf einer Party oder in einem Format oder bei einem Event oder in einer Ausstellung, Exponate, was auch immer. Und habe ja dann, wie gesagt, auch mit meinem Side-Hustle, mit diesem Vintage-Ding da relativ viel gemacht. Und dann habe ich das auch auf das Berufliche übertragen und habe irgendwann festgestellt, man ist nicht sein Büro, man ist nicht sein Arbeitsplatz, man ist auch nicht die Firma, in der man arbeitet. Ne? Klar hat eine Firma auch ein Branding, aber das ist ja oft auch so etwas, also Unternehmenskultur ist ja auch oft was von oben nach unten durchsickern soll, ne? Was jetzt nicht unbedingt gelebt wird. Und dann ist mir klar geworden, und das ist die Erkenntnis dieses Jahres 2025, ich bin meine eigene Marke mit meinem Namen und stehe für bestimmte Dinge, für eine Expertise, für Haltung, für eine Meinung. Und das ist das, was mein Asset ist. Das ist das, was die Leute wollen. Das ist auch das, wofür Leute dich am Ende, wofür Leute dir einen Job geben, weil sie genau das brauchen. Nicht nur wegen der Dinge, die du kannst, sondern auch wegen der Dinge, die du bist.
Das ist richtig schön. Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil ich so viele Menschen schon erlebt habe in meinem Karriereleben bisher, die eben ihr Job sind, die ihr Jobtitel sind, die ihr Unternehmen sind und wirklich auch frei heraus sagen, ja, wer bin ich denn ohne mein Unternehmen? Und glauben, dass sie niemand sind. Und das ist gerade so schön zu sehen, dass du sagst, nee, ich bin doch meine Marke. Und das ist für mich jetzt ganz klar geworden. Ich habe Fähigkeiten. Dein Talent ist es offensichtlich, die richtigen Talente zusammenzustellen. Oder wenn wir von Talenten weggehen, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ich habe immer so das Bild ein bisschen von einem Dirigenten im Kopf. Du bist so ein bisschen der das Orchester leitet. Der guckt, dass alles zusammenpasst und Harmonie ergibt. Also was auch immer Harmonie bedeutet, je nach Format, ne? Aber das ist super schön. Und dass du für dich siehst, ich bin doch meins. Und ich glaube, das ist es doch, was so viele Menschen sich, die hier auch zuhören und zuschauen, mitnehmen können. Sei du selbst, sei authentisch, sei du die Marke für dich, weil dafür wird man dich schätzen und wollen.
Absolut. Und das war auch so ein bisschen die Herausforderung an mich oder meine Aufgabenstellung, weil das war am Ende oder das waren ja zwei Erfahrungen, die man schon als Kränkung bezeichnen kann, ne? Und ja, das sind bittere Erfahrungen. Ich habe mir irgendwie überlegt, wie kriege ich das denn hin, dass aus dieser bitteren Erfahrung keine Bitterkeit wird, ne? Weil das ist ja dann das, was bleibt. Und das muss man verarbeiten und abschließen. Und wahrscheinlich wird das auch noch ein bisschen dauern, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da nie mehr dran denke, ne? Aber das wird viel weniger und es spielt viel weniger eine Rolle.
Aber genau das, da muss ich kurz rein. Genau das ist doch aber der springende Punkt. Wie hast du es geschafft, dass aus der Frustration, aus der Enttäuschung keine Bitterkeit wird? Was hast du getan? Hast du reflektiert? Hast du dir das aufgeschrieben? Bist du zum Therapeuten gegangen? Hast du mit Freunden gesprochen? Was hast du gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
Also gesprochen habe ich natürlich viel, weil ich das immer tue. Das ist jetzt bei mir nicht das Thema, ne? Ja. Also da wird halt bei mir wird immer gerne viel gesprochen. Und erfahrungsgemäß war für mich klar, dass sich das auch irgendwann von alleine klärt, im Sinne von, dass es nicht funktioniert, wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir permanent Gedanken mache, dass mir irgendwann irgendeine Erkenntnis in den Kopf schießt. Das ist so ein bisschen Work in Progress. Ich habe dann weitergemacht. Ich habe dann meine ganzen Hobbys und Tätigkeiten fortgesetzt, hab viel umgeräumt, hab mir für meine Vintage-Seite. Ich habe ein Lager eingerichtet. Ich habe ganz, ganz viel gemacht. Ein Freund von mir sagt immer, was machst du? Bist du wieder am Räumen? Und ich bin immer am Räumen und am Umräumen, sowohl mechanisch, physisch, körperlich gesehen, als auch so intern. Und das ist für mich total reinigend. Und ich wusste aus Erfahrung so ein bisschen, irgendwann wird das sich durchsetzen. Und dann kommt so eine Erkenntnis. Und das war dann tatsächlich ein paar Monate später, so im Sommer vielleicht, dass ich dann dachte so, okay, ich habe halt auch was anzubieten. Und dann fing ja auch schon die Vorbereitung für meine letzte Tätigkeit so ein bisschen an. Da war ich ja mit einer sehr lieben Kollegin im Austausch, die ich sensationell toll finde, weil die auch sowohl fachlich als auch menschlich so irre ist. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, ja, was ist denn jetzt, wenn das nicht klappt? Und dann sagt sie so, also wenn wir das machen, dann ist das für mich völlig klar, dass wir das mit dir machen, weil für dieses Thema, was wir vorhaben, ist dein Name der erste, der mir da in der Branche einfällt. Wow. Und dann dachte ich so, okay, wow, das ist jetzt echt irre, weil das ist ja das, was ich mir für mich überlegt habe, was aber dann von extern bestätigt wird.
Und da siehst du, du hast es geschafft, zur Personenmarke zu werden.
Und dann war ich irgendwie raus und dachte so, krass. Das ist irgendwie, und gefühlt habe ich gar nichts gemacht, außer mir Raum zu lassen, mir selber Raum zu lassen und mich nicht irgendwie von Leuten drängen zu lassen. Was machst du jetzt? Was machst du da? Also Leute haben immer zu mir gesagt, wann machst du das alles? Und du wirst niemals mehr Zeit haben, überhaupt nochmal zu arbeiten, weil du hast ja jetzt noch weniger Zeit als vorher. Das ist natürlich nicht so, aber ich habe mich einfach beschäftigt und habe mich auch inhaltlich beschäftigt und habe tolle Projekte gemacht mit tollen Menschen, die schöne Sachen machen. Und das hat mich total befreit und auch von dieser Kränkung geheilt und hat dann auch eben dazu geführt, dass diese Bitterkeit kein Dauerzustand ist oder kein Dauerzustand geworden ist.
Ich merke, wenn ich dir so zuhöre, dann bist du auf jeden Fall eine Person, die ein wahnsinniges Urvertrauen hat und einen Grundoptimismus. Du lässt dich nicht stressen nach so einer Kränkung, um zu sagen, jetzt muss ich aber ganz schnell zurück in den sicheren Hafen. Das ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ganz wichtig, irgendwie höre ich raus. Und eben dieser Grundoptimismus, ja, ich kann doch aber auch was, also Glauben an die eigenen Fähigkeiten plus Zuversicht, es wird schon alles kommen irgendwie. Du hast dich der Bitterkeit hingegeben, offensichtlich kurz mal, bist da durch und dann aber auch zu sagen, jetzt aber auch wieder gut. Ja, jetzt mache ich mein Ding und oder wie war das?
Ja, also ne, ja, ich habe mich der Sache mal hingegeben, aber das ist natürlich auch ein bitterer Geschmack. Ne? Also da denkt man dann auch so, das ist aber jetzt auch nicht so für immer. Nee, ich hätte es lieber auch irgendwie fruchtig oder süß oder lecker, ne? Aber nicht bitter. Ne? Also das heißt ja nicht umsonst so. Ne? Das ist ja tatsächlich eine Reaktion, die man deswegen hat, weil man das nicht möchte. Nicht dauerhaft. Ne? Außer jetzt, wenn jemand auf Bitterschokolade steht, okay. Aber auch das ist ja ab einem gewissen Prozentsatz auch nicht mehr schön, wo man dann sagt, fair enough. Und ich habe letztens was ganz Interessantes gelesen, da musste ich ein bisschen lachen. Da ging es um diese Sache, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Und das war so ein Meme und dann hast du so eine Frau mit so einer Flasche gesehen, die sagte, das Glas ist nicht halb voll oder halb leer, es ist nachfüllbar.
Genau. Eigentlich schön.
Das fand ich sehr schön. Deswegen mache ich das jetzt auch mal kurz. Möchtest du auch noch was?
Ihr gönnt dir das doch. Gib uns einen Schluck zum Abschluss. Das ist für mich schon sehr inspirierend irgendwie, dass du sagst, vielen Dank, Bitterkeit ist keine Option. Das ist ja auch eine Haltung. Also du hättest dich ja auch komplett in die Opferhaltung begeben können, sagen können, ich bin das ärmste Ding, jetzt haben die mich da rausgeschmissen, hast du aber nicht. Und was ich noch wissen wollte ist, war das Leben ohne geregelte Tätigkeit so attraktiv, dass du kurz mal den Gedanken hattest zu sagen, ach, ich könnte mich dran gewöhnen. Ich krieg mein Leben auch so sehr gut mit meiner Neugier und den Interessen gefüllt.
Absolut. Also die Zeit geht vorbei. Das ist nicht die Frage. Aber es ist ja auch immer ein Bedürfnis, etwas zu bewirken. Ne? Und es ist ja auch so, dass Wertschätzung natürlich auch am Ende mit sowas wie einem Gehalt einhergeht. Ne? Weil das brauchst du ja auch, um dir gewisse Dinge leisten zu können. Ne? Also auf diesen Deal muss man sich dann früher oder später wieder einlassen. Aber das war ja auch völlig klar und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde das jetzt gerade, ich bin jetzt da in der dritten Woche. Ich finde das irre spannend, wie das funktioniert und bin schon mittendrin und ich liebe das. Ne? Das ist ganz, ganz toll, weil alles, was jetzt da auch in diesen Monaten zuvor vorbereitet und aufbereitet wurde, kann ich jetzt hier total gut einbringen. Neue Menschen, neue Situationen, neue Projekte, das ist total inspirierend und das ist total erfüllend, weil es ja gerade auch so ist, dass man, wenn man manchmal so Nachrichten guckt oder sonst was, dass man denkt so, oh, also da hätte ich mir aber besser die Decke über den Bett gezogen. Den, wie sagt man? die Decke über den Kopf gezogen. So.
Du, zieh dir über den Kopf, was du möchtest.
Na, dann mal Prost, ne?
Auf jeden Fall. Sag mal, mit Blick auf die Zeit. Zum Abschluss, ich weiß nicht, das müsstest du ja wissen, wenn du die Folgen gehört hast, gibt es ja immer noch das magische Gefäß.
Jetzt ja, ich guck da schon die ganze Zeit drauf und denkst,
Ja, freust du dich schon? Du weißt ja schon, was kommt. Die drei Deep Notes zum Abschluss.
Ja, warte mal.
Du darfst drei Zettel ziehen. Und antwortest möglichst spontan. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es ja faszinierend, was die Gäste hier immer so für Zettel kriegen. Das passt häufig, wie auch immer, sehr gut. Zieh mal.
Der erste ist schon rausgefallen. Da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, der ist für mich...
Der Neugierszettel, der ist genau wie du.
Welchen Fun Fact über dich kennt kaum jemand? Fun Fact? Gute Frage. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich bin sehr mitteilungsfreudig.
Das ist uns nicht aufgefallen. Tobi.
Ich sag, ne, also im übertragenen Sinne, lieber einen guten Freund als eine gute Story verlieren, deswegen hau ich immer raus.
Ja, auch schön.
Fun Fact, was ist denn wirklich ein Fun Fact?
Naja, das mit dem Räumen, aber das wissen wohl viele, ne? Aber dass das du so ein Räumer einige, bist...
Es muss ja irgendwas Diskretes sein, was man vielleicht auch nur zu Hause macht.
Das ist jetzt interessant, wie du das interpretierst.
Also ich kann ja mal so ein paar Sachen erzählen, die mir jetzt spontan einfallen, weil oft ist es bei mir so, dass über das Reden
kommt's
wiederum
dann
andere Dinge aktiviert werden. Was ich zum Beispiel mache, seit der Pandemie esse ich nicht mehr an einem Esstisch oder auf dem Sofa vorm Fernseher, sondern ich habe mir aus irgendeinem blöden Grund angewöhnt, wenn ich gekocht habe und währenddessen gucke ich daneben etwas auf dem iPad, dass ich dann, und das ist, wo die Spülmaschine ist, dass ich dann auch dort esse und dann habe ich hinter der Tür einen Klappstuhl, den ich mir dann vor die Spülmaschine stelle und dann esse ich von der Küchenzeile.
Es reicht schon, das ist total witzig. Das ist total witzig. Ich habe auch direkt ein Bild im Kopf, wie du da sitzt, dir dein Klappstühlchen holst, dein Essen isst und man fragt sich, warum tut er das?
Ja, das frage ich mich
auch.
Aber
es ist völlig egal, du kannst ja machen, was du willst in deiner Wohnung.
Es ist so eine Routine. Und dann wird aber auch immer alles weggeräumt, ne? Also es ist so ein temporärer Sit-in. Du
sitzt ja sowieso, vor der Spülmaschine.
Genau, dann ziehe ich irgendwann um, dann wird der Klappstuhl wieder hinter die Tür zurückgestellt. Es ist auch nur einer, also man könnte da auch nicht zu zweit sitzen. Und es ist auch nicht bequem, weil ich sitze hier auf dem Stuhl mit den Knien an der Spülmaschinenfront und guck dann so auf dieses iPad.
Ja.
Und die Küchenzeile ist ja auch viel zu hoch. Aber ich sitze da immer. Ich weiß nicht, warum.
Es ist ein Bild für die Götter. Sehr gut. Zieh den zweiten Zettel.
Okay. Worauf bist du stolz? Also ich bin natürlich auf das stolz, was ich letztes Jahr erreicht habe. Weil da gab's, wie gesagt, durchaus Phasen, wo ich zwischendrin dachte so... Was da jetzt werden soll, weiß ich nicht so genau. Darauf bin ich stolz. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meiner Nichte und meinem Neffen habe und dass mein Bruder mit seinen Kindern auch das so ermöglicht, dass die ganz eng bei mir sind. Na? Darauf bin ich total stolz. Genau.
Das ist schön.
Das sind jetzt erstmal die Sachen so.
Das ist super schön, ja.
Jetzt bin ich schon neugierig auf das Dritte.
Das wundert mich ja nicht. aber das ist richtig cool. Stolz fällt vielen Menschen ja sehr schwierig, weil wir Deutschen sind ja nicht so gern stolz. Ne? Wir sind dankbar und wir sind bescheiden, aber stolz ist schwierig. Deswegen schön, dass du direkt was nennen kannst.
Also es gibt ja Stolz sein und Stolz haben.
Ja.
Ne? Das war auch letztes Jahr ein Thema. Ne? Wie gesagt, also diese Bitterkeit, das ist ja auch, wenn dann jemand sagt, wir brauchen dich nicht mehr, dann geht das ja auch. Also auch wenn das nicht persönlich ist, nimmst du es persönlich.
Es geht.
Jeder, der was anderes sagt,
gegen den Stolz.
Das ist nicht real. Also das ist es nicht. Ne? Und das geht auch gegen den Stolz. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das verarbeitet und nicht aus gekränktem Stolz handelt.
Nein. Ne?
So, eins haben wir noch.
Ja. Nummer 3.
Hat das Leben einen Sinn?
Ach, guck mal, so eine ganz leichte Frage zum Abschluss. Ja, bitteschön, Tobi. Ich lehne mich mal zurück und lausche deiner philosophischen Ausarbeitung dieser Frage.
Naja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja kein Freund von entweder oder, ne? Also kann ich jetzt nicht ja und nein sagen. Ich weiß es nicht, aber es weiß ja keiner, oder?
Hat's für dich denn einen Sinn?
Ich denke schon. Also jetzt ist ja die Frage, ist Sinn etwas, wo man dann sagt, das ist dann am Ende des Lebens ein Ziel oder ist es eher was Inhaltliches? Ich würde ja sagen, da wir ja nicht belegt wissen, was danach ist, können wir uns ja nicht auf dieses Ziel ausrichten. Glauben kann man ja viel, aber wir wissen ja nicht, ob man danach noch existiert, ob man irgendwo im Garten Eden ist, wo man irgendwie, wo Milch und Honig fließen, was weiß ich, das wissen wir ja nicht. Also muss man sich damit ja nicht beschäftigen. So. Das heißt, der Verlauf eines Lebens ist ja dann das, was als Chance mitgegeben wird, sinnstiftend zu agieren vielleicht. Also hat das Leben per se einen Sinn, wenn man das auch möchte? Also liegt es bei jedem selbst. Und wenn ich sage, ich will der Sache oder ich will jetzt verschiedenen Dingen einen Sinn geben, indem ich meine Nichte und meinen Neffen aufwachsen sehe und das miterleben kann, wie Kinder groß werden, oder indem ich eine Kunstausstellung organisieren kann oder indem ich auf einen Vintage-Flohmarkt gehen kann und ganz tolle Menschen treffe, mit denen ich mich über alte Dinge begeistert über unterhalten kann, dann ist das ja in dem Moment der Sinn. Ich glaube, es geht ja gar nicht darum zu sagen, was ist jetzt hier das große Ganze, was ist der große Sinn, sondern vielleicht ist es genau das, dass der Sinn am Ende darin besteht, schöne Momente zu haben und schöne Momente zu sammeln und auch zu erinnern. So.
Ja.
Und damit das immer mehr wird, gehe ich auch immer raus und bin neugierig. Für die
Und so
Sammlung.
schließt sich ein Kreis.
Ja, ich sammle auch sehr gerne.
Das hörten wir.
Nicht nur Dinge, sondern auch Momente und Erinnerungen. Von daher passt es ganz
Ja, was ja
gut.
großartig ist, genau, die gilt es auch zu sammeln, weil die hast du in dir, im Kopf, im Herzen, die sind schön.
Ja.
Ja. Ja, von dem her tust du alles dafür, deinem Leben einen Sinn zu geben.
I try my very best.
Ja.
Ne? Kommen die jetzt wieder hier rein?
Auf gar keinen Fall.
Okay. Die werden immer
Schön,
nachbefüllt.
dass du fragst. Ja, die anderen schmeißen mal zurück, dann müssen wir da wieder ewig lang suchen. Wer
Ah,
hat denn
dann darf
welche?
ich
Nee,
die
wir schreiben uns das
behalten.
auf, wer hat welche Fragen
Ah,
beantwortet.
okay. Das heißt, ich darf
Ja.
die behalten für meine Sammlung.
Oh ja, auf jeden
Das sind
Fall.
Sachen, die ich dann irgendwann, ich habe so ganz, ganz viele,
Ja.
ich liebe Kisten und Kästchen und so Dosen, wo ich immer irgendwelches Zeug reinstopfe.
Ich krieg ein richtiges Bild davon.
Ich habe es
Ja.
kistenweise sehr
Ja.
organisiert. Infrastruktur.
Ja, es ist, nee, ich habe auch kein Messi-Bild im Kopf. Es ist wirklich ein, du bist halt so ein Sammler, wo man überall so kleine Raritäten und Schätzchen findet.
Genau, und das kommt dann in
Ja.
eine entsprechende Aufbewahrung und da werde ich dann irgendwann reingucken und denke so, ach, guck mal, das war doch so ein netter Talk.
Ich bin gespannt, ob ich sie irgendwann sehe, die Aufbewahrung.
Ich hoffe.
Ja, ich hoffe auch.
Wir haben ja sowieso noch was offen, ne?
Ja.
We have a date,
Wir
ne?
haben auch ein Date, ja. Hör mal, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. Ich
Ja,
bin
immer
ja
gerne.
sehr begeistert, wie das jetzt war und wie schnell die Zeit vergeht.
Es ist Wahnsinn, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wann
Ja.
das waren, 2 Stunden wahrscheinlich, oder?
Das war jetzt ziemlich lange, ja. Aber es war schön. Und ich danke dir. Ich freue mich total, dass du da
Ja,
warst.
ich freue mich auch sehr. Und ich finde ja fast nie ein Ende. Von daher passt es auch ins Konzept.
Danke, Tobi.
Danke dir.
Ihr Lieben, das war schon wieder eine weitere Folge von Meryl Deep Talk. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dieses Gespräch sehr genossen. Warum? Dieses Gespräch war absolut auf Augenhöhe. Ich fand es unglaublich abwechslungsreich, spannend, heiter, auch tiefgründig. Und was mich besonders begeistert hat, ist, wie Tobias damit umgeht, wenn dir zwei wichtige Säulen im Leben wegbrechen, dass du trotzdem eine gute Haltung dazu haben kannst, dass du sagen kannst, ich kämpfe mich da raus, ich mache weiter, ich glaube auch irgendwie, dass alles gut werden wird. Das hat mich sehr fasziniert. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo du sagst, das ist doch alles ätzend, das ist unfair, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, dann lass dir dieses Gespräch doch mal durch den Kopf gehen, denn ich finde, da kann man sehr viel draus mitnehmen, auch an Leichtigkeit, denn die Dinge passieren ja sowieso. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir damit um? Und in diesem Sinne, freu dich schon auf die nächste Folge am Dienstag in 2 Wochen. Um sie nicht zu verpassen, abonniere unbedingt diesen Podcast und wenn du uns ein Kompliment geben möchtest, dann sendest du uns eine 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, alles Liebe. Deine Meryl.